Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen bei Focus Europa, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. In Bulgarien demonstrieren immer wieder Studentinnen gegen die politischen Zustände, gegen das Parlament. Denn das Parlament, so sagen sie, sei einfach gleich der Mafia. Radio Dreieckland sprach mit Kalina Valchanova, die in Freiburg mehrere Protestaktionen zur Unterstützung der Studentinnen und Studenten in Bulgarien organisiert hat. Am Wochenende gab es endlich eine Einigung im Atomstreit mit Iran, so vorläufig sie auch sein mag. Wir sprachen mit Momo von der iranischen Redaktion von Radio Dreieckland. Doch wie immer zuerst die Focus Europa Nachrichten.
Frankreich schickt Soldaten in die Zentralafrikanische Republik. Die Militärs sollen für rund 6 Monate zu den 450 bereits vor Ort stationierten französischen Soldaten stoßen. Wie der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian heute mitteilte, sollen die Militärs die Friedensmission der Afrikanischen Union dabei unterstützen, die Lage nach dem Putsch durch Rebellen zu beruhigen. Im Frühjahr hatte eine Rebellenallianz den zentralafrikanischen Staatschef François Bozizé gestürzt. Auch nach der offiziellen Auflösung der Rebellentruppen hält die Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik an. Tausende Vertriebene halten sich im Busch versteckt. Das Rote Kreuz merkt an, dass das Gesundheitssystem in weiten Teilen des Landes zusammengebrochen sei. Die UNO plant die Entsendung von 6000 Blauhelmen. Allerdings gibt es dafür bisher kein Mandat des UN-Sicherheitsrats.
Die ukrainische Oppositionsführerin Timoschenko ist in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Nach eigenen Angaben will sie damit erreichen, dass Präsident Janukowitsch das Assoziierungsabkommen mit der EU doch noch unterzeichnet. Sie rief ihre AnhängerInnen zu weiteren Protesten auf. Auch am gestrigen Montag protestierten in der Hauptstadt Kiew tausende proeuropäische DemonstrantInnen gegen den Abbruch der Verhandlungen mit der EU. Am Rande der Kundgebung kam es auch zu weiteren Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas gegen die Demonstrierenden einsetzte. Die EU kritisierte derweil die Rolle Russlands beim Abbruch der Assoziierungsverhandlungen ungewöhnlich scharf. In einer gemeinsamen Erklärung von Ratspräsident Van Rompuy und Kommissionschef Barroso hieß es, Zitat, wir missbilligen die russische Position und Handlungen in diesem Zusammenhang deutlich.
EU-Kommission gegen Genitalverstümmelung. Zum gestrigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hat die EU-Kommission einen Aktionsplan gegen weibliche Genitalverstümmelung vorgestellt. Dieser soll dem Rat und dem Parlament zur Entscheidung vorgelegt werden. Demnach sollen EU-Gelder in den Kampf gegen die Mädchenbeschneidung fließen. Im laufenden Jahr betrug das Budget dafür nur etwas über 2 Millionen Euro. In dem am Montag veröffentlichten Bericht geht die Brüsseler Behörde von rund 500.000 betroffener Frauen in der EU aus. Und allein in Deutschland seien rund 4.000 Mädchen von Genitalverstümmelung bedroht, in Großbritannien gar 30.000. Die Vorsitzende der Kampagne End FGM von Amnesty International begrüßte den Vorstoß der Kommission und rief die Regierungschefs der EU-Staaten zur Unterstützung auf.
Portugals Beamte müssen künftig länger arbeiten. Das Verfassungsgericht des Euro-Krisenlandes billigte gestern das Vorhaben der konservativen Regierung, die Wochenarbeitszeit von Beamtinnen und Beamten von 35 auf 40 Stunden zu erhöhen. Das Gericht wies damit eine Klage der oppositionellen Sozialisten zurück. Die 40-Stunden-Woche entspräche der in der Privatwirtschaft üblichen Arbeitszeit. Gleichzeitig sollen nach den Plänen der Regierung die Einkünfte der StaatsdienerInnen gesenkt und die Altersvorsorge um 10% gekürzt werden. Die Pläne hatten in den vergangenen Wochen massive Proteste der BeamtInnen ausgelöst. Die Arbeitszeitverlängerung ist Teil eines umfangreichen Sparpakets, das das verschuldete Portugal auf Druck der EU durchzusetzen versucht. Immer wieder kommt es zu Massenprotesten gegen die Sparmaßnahmen.
USA kritisieren Einschränkungen der Versammlungsfreiheit in Ägypten. Die US-Regierung zeigt sich besorgt über die Einschränkung des Demonstrationsrechts in Ägypten. Die Außenamtssprecherin Jen Psaki sagte, dass am Sonntag von Übergangspräsident Adli Mansour unterzeichnete Versammlungsgesetz entspreche nicht internationalen Standards und erschwere den Übergang in eine vollwertige Demokratie. Tatsächlich erlaubt das Gesetz dem Innenminister, Proteste zu untersagen, die geeignet sind, Bürgerinteressen oder den Verkehr zu beeinträchtigen. Ägyptische Menschenrechtsgruppen hatten diesen Gummiparagraphen scharf kritisiert. Das Gesetz kriminalisiere friedliche Versammlungen und räume dem Staat das Recht ein, diese mit Gewalt zu zerstreuen. Die Europäische Union hat sich zu dieser Einschränkung der Grundrechte bislang nicht geäußert.
Begnadigung Berlusconis abgelehnt. Der italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano hatte die Forderung von Ex-Premier Silvio Berlusconi nach einer umgehenden Begnadigung scharf zurückgewiesen. Napolitano nannte Berlusconis Forderung, Zitat, dem Ton und Inhalt nach skandalös. Berlusconi hatte Napolitano bei einer Parteiveranstaltung am Samstag aufgefordert, ihn umgehend zu begnadigen. Er werde jedoch kein entsprechendes Gesuch stellen, das sei unter seiner Würde. Nach seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs kann Berlusconi anstelle einer Haft zwischen Hausarrest und Sozialdienst wählen. Eine entsprechende Strafe will er jedoch unbedingt vermeiden. An der Frage über seinen Ausschluss aus dem Senat hat sich die Berlusconi-Partei kürzlich gespalten.
Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Dienstag, den 26. November. Wir machen weiter mit etwas Musik von Trash Bale. Empire State Destroying. Erwachende Studenten nennen sich die Menschen, die in Sofia die größte Universität Bulgariens besetzt hatten. Damit wollen sie ausdrücken, dass sie die Missstände sehen und etwas daran ändern wollen. Ende Oktober hatten sie das ganze Gebäude inklusive Rektorat besetzt. Mittlerweile befinden sich die Protestierenden in der Aula der Sofia Universität und versuchen von dort aus Proteste zu organisieren, teilweise auch mit kreativen Protestformen vor dem bulgarischen Parlament. Wir sprachen mit Kalina Valjanova, die früher an der Sofia Universität war und jetzt in Freiburg Jura studiert und auch hier schon Solidemos für die Proteste in Bulgarien organisiert hat.
Parlamentauflösung und neue Welle und nicht nur neue Welle, sondern auch Änderung der ganzen politischen Klasse und wie alles funktioniert eigentlich.
So beschreibt Kalina Valjanova die Forderungen der Bulgaren und Bulgarinnen, die seit über 150 Tagen gegen die Regierung protestieren. Entzündet hatten sich die Demonstrationen daran, dass das bulgarische Verfassungsgericht Dejan Pevski zum Vorsitzenden der staatlichen Agentur für nationale Sicherheit machte. Pevski werden enge Verbindungen zur bulgarischen Mafia nachgesagt und ihm und seiner Mutter gehören viele Medien in Bulgarien. Pevski tritt zurück, doch die Proteste gegen die erst seit Mai amtierende Mitte-Links-Regierung gehen weiter. Im Interview mit Kalina Valjanova geht es jedoch zuerst um die Demonstrationen vom vorigen Wochenende für die Regierung.
Vorigen Samstag gab es einen Protest, also kein Protest, Demonstration für die Regierung. Aber das Interessanteste war, sie kamen nicht aus der Hauptstadt, die Leute, sondern die waren mit Bussen und mit Zügen bezahlt von den zwei regierenden Parteien, die ethnische türkische Partei und die sozialistische Partei. Die kamen älteren Leute, Leute von den Minderheiten, kamen nach Sofia, um zu demonstrieren, dass die Regierung unterstützen. Und es war so ärgerlich, das zu sehen. Es war absolut klar, dass die Leute entweder Geld bekommen haben oder einfach, naja, wir bringen die Leute nicht die Hauptstadt, so die Hauptstadt zu sehen oder sowas. Aber ja, natürlich, die haben das fürs Geld gemacht. Und die regierenden Parteien haben das bezahlt und der Ministerpräsident ist von diesen Leuten gestanden und hat gesagt, ja, ich bin so froh, dass so viele Leute mich unterstützen. Und es waren auch nicht so viele Leute, die sie behaupten, man sieht das auf den Fotos. Und ja, dass so viele Leute mich unterstützen, hat der Ministerpräsident gesagt, aber er behauptet, dass die Leute, die gegen ihn protestieren und gegen die Regierung, bezahlt sind vom zum Beispiel von Boyko Borisov, von GERB, von Parteien, die im Moment nicht im Parlament sitzen, von, weiß ich nicht, Ausländer, die Interesse in Bulgarien haben oder so etwas, also solche komische Sachen. Also das war so ärgerlich für mich. Also er bezahlt und seine Partei, die bezahlen die Leute nach Sofia zu kommen und Unterstützung zu zeigen, aber die Leute, die wirklich über 160 Tage auf die Straßen gehen und wirklich nicht bezahlt sind, er sagt, naja, die sind sehr wenig, die sind alle bezahlt und die wissen nicht, was sie wollen. Es war wirklich so ärgerlich. Und ja, und die Polizisten, es gab also polizeiliche Gewalt gegen die Studierenden, aber die Leute, die am Samstag kamen für die Regierung, die waren sogar die Polizisten haben sozusagen den Weg vor diesen Leuten so geräumt. Damit sie ruhig zu dem Parlament gehen können und die sogenannte Unterstützung zeigen.
Seit über 150 Tagen protestieren die Bulgarinnen gegen die Regierung und die größte Rolle spielen dabei im Moment die Studierenden. Warum sind es denn genau die?
Nach so vielen Tagen von Protesten und niemand, also absolut niemand die Politikern wollte einen Dialog mit diesen, die protestieren, machen. Als ob niemand da ist. Und die Leute, ja, ehrlich, die meisten dann waren ein bisschen müde, die meisten Leute, die protestieren. Und es gab dann zu einem Zeitpunkt nicht so viele Leute auf der Straße wie früher. Aber manche Studenten, die dachten, dass die Proteste einfach weitergehen müssen. Und die haben überlegt, was können wir machen dafür. Also nicht nur überlegen, sondern etwas machen. Also die jungen Leute haben die Proteste begonnen und ich denke so einfach, die jungen Leute sind nicht so leicht müde, wenn sie für etwas kämpfen eigentlich.
Die Proteste insgesamt haben sich ja entzündet daran, dass Dilian Peschki als Vorsitzender der staatlichen Agentur für nationale Sicherheit gewählt wurde. Aber mittlerweile geht es darum, dass sich die gesamte politische Klasse ändern soll. Was sind denn da die konkreten Forderungen?
Rücktritt der Regierung, dann Parlamentauflösung und neue Wahlen. Viele wollen ein neues Wahlgesetz zu haben. Also nicht alle wollen das, aber das ist auch Teil der Forderungen. Dann mehr, also Klarheit, also wer die Parteien finanziert, wer hinter den Politikern steht, Klarheit bei solchen Einstellungen, damit es nicht wieder zu einer solchen Situation kommt wie diese mit der Lampewski, dass die Bevölkerung mehr teilnimmt bei dem Prozess der Regierung und Klarheit allgemein, das ist auch eine sehr große Forderung. Klarheit, was die Politiker machen und machen wollen und wer die Politiker unterstützt und warum. Und ja, im Moment aber konkret, erster Schritt, diese, die jetzt da sind, die müssen weggehen und ja, danach muss ich alles ändern.
Wenn du dir jetzt überlegst, wie es weitergeht in Bulgarien, glaubst du, dass die Proteste noch länger anhalten werden oder dass sich bald was ändern wird?
Ja, ich hoffe, dass sie noch anhalten, weil ich finde, also ich stimme so für alles, was die Leute im Moment dort kämpfen. Also ich leider kann ich nicht jetzt im Moment nach Hause gehen, aber eine physische Unterstützung zeigen, aber ich hoffe, dass sie anhalten. Was passiert noch, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass nicht nur die Studierenden, sondern andere Bevölkerungsschichten haben Ideen, was für Protestenformen noch es noch sein gibt. Aber ich denke, dass die Studierenden denken meistens danach. Und ich hoffe, dass sie noch weitere Ideen haben. Und ja, aber ich denke, die werden sich nicht aufgeben. Und ich hoffe, dass die Bevölkerung die Studenten unterstützt weiter.
Gibt es schon Ansätze, weil da häufig wird ja gerufen von den protestierenden Mafia vor dem Parlament und es wird auch häufig Korruption beklagt. Gibt es da schon Ansätze, wie man da am besten was dagegen machen kann?
Das ist das Problem. Also viele, also ich kann nicht alle sagen, aber viele, viele glauben, dass das Parlament und Mafia, also die sind einfach gleich. Leider. Und deswegen alle, die dort sind, müssen gehen. Und wenn sie wieder gewählt werden wollen, sie müssen eigentlich beweisen, dass sie keine Verbindungen zu solchen Leuten haben und zu solchen Strukturen, die jeder in Bulgarien weiß, dass sie Teil der Mafia sind. Und das Problem ist, dass für mich persönlich, die meisten Politiker sind wirklich eng mit der Mafia verbunden. Ich weiß nicht, wie viele neue Leute kommen können, wo finden wir diese neuen Leute, die keine Verbindungen zu der Mafia haben. Das ist wirklich ein großes Problem, dass die Mafia, eigentlich die Mafia regiert. Und die will das weitermachen. Und ich denke nicht, dass man das schnell ändern kann, leider. Aber irgendwie muss man das mit dieser Änderung beginnen. Und weil ansonsten es wird immer schlimmer.
Soweit Kalina Valchanova über die Studentenproteste in Bulgarien. Das Gespräch führte meine Kollegin Caro von Radio Dreieckland. Am vergangenen Wochenende haben sich die fünfständigen Mitglieder des Sicherheitsrates und Deutschland bei schwierigen Verhandlungen im Atomstreit mit Iran geeinigt. Für 6 Monate fährt Iran eine Reihe seiner Aktivitäten in der Nuklearindustrie zurück und stimmt verstärkten Kontrollen zu, zu denen das Land nach dem Atomwaffensperrvertrag zum großen Teil ohnehin verpflichtet wäre. Dafür werden die sehr harten Sanktionen gegen Iran gelockert. Nach 6 Monaten soll es dann eine endgültige Einigung geben. Israel und einige US-Medien haben das Abkommen sehr gerügt. Ein Kritikpunkt ist, dass Iran seinen Schwerwasserreaktor in Arak zwar nicht sofort mit Brennstäben bestücken darf, aber behalten kann. Dass Iran neben der Urananreicherung auch einen Schwerwasserreaktor gebaut hat, ist ein in Europa wenig beachteter Kritikpunkt bei dem iranischen Atomprogramm. In einem solchen Reaktor lässt sich jederzeit Plutonium herstellen, das vor allem in atomaren Sprengköpfen geringerer Größe wie etwa Raketen verwendet wird. In dem folgenden Gespräch mit Momo von unserer iranischen Redaktion geht es indessen weniger um die technischen Einzelheiten, sondern mehr darum, ob die nicht ganz freiwillige Öffnung in der Außenpolitik auch nach dem Hardliner Ahmadinejad als Präsident abgetreten ist, nun auch eine innere Öffnung des Regimes bedeutet. Gibt es ein Tauwetter unter dem neuen Präsidenten Rouhani? Eine weitere Frage wird sein, was die Einigung von Genf für die Politik in der Region, insbesondere im Hinblick auf den syrischen Bürgerkrieg, bedeuten könnte. Im Studio ist jetzt Momo von der iranischen Redaktion. Hallo Momo.
Guten Morgen, ja.
Am Sonntag gab es ja diese Einigung im Atomstreit oder eine vorläufige Einigung. Kannst du ein bisschen was über diese Einigung erzählen und welche Bedeutung sie hat?
Wie du so gut gesagt hast, vorübergehende, vorläufige Losung. In Genf wurde nach jahrelanger Konfrontation zwischen der internationalen Gemeinschaft mit dem Iran und nach tagelangen Verhandlungen eine Übergangslösung vereinbart mit Zustimmung Iran. Muss das Atomprogramm Irans für nächste 6 Monate stillgelegt werden. Laut Weißen Haus, in den kommenden 6 Monaten soll es umfassende Dauerlösung ausgehandelt werden. Iran soll schon auf 20% angereichte Uran verdünnen oder verändern, so dass es nicht für einen militärischen Zweck eingesetzt werden. Natürlich, Israel kritisiert den Atomdeal mit Iran. Israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Sonntag, Einigung mit Iran ist ein historischer Fehler. Zum Thema Vereinbarungen mit dem Iran kommentierte Rouhani Salomon, ein Spiegel Online-Reporter, schreibt für Spiegel Online, der Iran-Deal ist auch gut für Israel. Ministerpräsident Netanyahu muss umdenken und soll endlich in der Realität ankommen. Zitat Ende. Ich möchte aber sagen, ich verstehe Israelis seit 34 Jahren jede Woche am Freitagsgebet wünscht man Vernichtung Israel. Also immer noch und seit 34 Jahren gehen sie 100 bis 200.000 Leute im Freitagsgebiet und wünschen sie sich Tod dem USA und Israel. So, ich kann Israelis sehr gut verstehen, warum sie so misstrauisch gegenüber diesen Vereinbarungen sind.
Der neue Präsident Rouhani, der im Sommer gewählt wurde, hat ja im Wahlkampf zum Beispiel die Freilassung politischer Gefangener versprochen und stand in dem Wahlkampf auch so als einziger zugelassener Reformer da. Wie weit realisiert sich das und wie weit kann er das überhaupt realisieren, wenn er es will?
Man weiß, vor der Wahl mit nach der Wahl ist ein großer Unterschied. Man redet viel. Es wurde schon mehrere Leute freigelassen. Aber wichtige Figuren des Aufstandes im Jahr 2009 sind noch im Gefängnis bzw. Hausarrest. Rouhani hat große Spielraum, Spielmöglichkeiten, was am iranische Außenpolitik angeht. Aber im inneren Bereich, er ist nicht tongebend. Wir müssen wissen, Rouhani ist der Mann von iranischer Religionsführer Khamenei. Er wird niemals, niemals gegen Willen Führer irgendwas unternehmen. Rouhani bewegt sich in bestimmten Rahmen, die von iranischer Führer und Wächterrat stimmt ist. Was ich sagen möchte, gestern begann 3 Treffen in Genf. Russland, Vereinte Nationen und USA, Diskussionen über syrischer Konflikt, Bürgerkrieg. Aber viele Nahost-Experten meinen, nach der Vereinbarung mit Iran eine Lösung für syrische Konflikt zu finden, ist viel leichter geworden als vor halbes Jahr. Das wollte ich auch kurz sagen. Lebanesische Hisbollah hat auch in viele Veröffentlichungen seit Samstag verkauft diese Verhandlungen als ein historischer Sieg für Iran. Ich kann das gut verstehen. Iranische Gelder werden freigegeben und natürlich Hisbollah bekommt seinen Anteil.
Es ist klar, die Hisbollah in Iran wurde, wenn ich recht orientiert bin, in Libanon wurde vom Iran aus gegründet, ja. und von der Verbündeten im Irak. Und sie ist stark mit Iran verbandelt. Aber kannst du noch mal kurz was sagen, warum sich jetzt dieser Syrien-Konflikt vielleicht besser lösen lässt aufgrund dieses Abkommens über die Atomfrage mit Iran?
Wir Iraner denken, es war nicht nur Verhandlungen über iranische Atomanlage, es war auch Verhandlungen, Diskussionen über iranische Position im Nahosten, wie Iran gegenüber syrischen Bürgerkrieg steht, wie Iran im Irak sich bewegt, wie Iran sich mit Afghanistan und der Präsenz westlicher Truppen in Afghanistan. Es wurde viel gesprochen. Ich glaube, daher kommt diese Aussage von libanesischer Hisbollah, dass Iran einen historischen Sieg errungen hat. Iran wird seine Rolle als Militärmacht in Nahosten teilweise behalten können.
Soweit das Gespräch mit unserem Redakteur Momo. Ich verabschiede mich mit Jazz de Nuit von Quavelun.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.